Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gefechte in Libyen konzentrieren sich offenbar immer mehr auf die von Rebellen belagerte Stadt Misrata. Wie die NATO heute mitteilte, sei es schwierig, die Lage in den Griff zu bekommen. Ein Kommandeur der Einsatztruppe erhob außerdem schwere Vorwürfe gegen die Anhänger von Machthaber Gaddafi. Offenbar sollen die Soldaten ihre Uniformen ablegen, um nicht aufzufallen und von Dächern auf die Bevölkerung schießen.
In der Nacht hat die NATO nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis militärische Ziele bombardiert, wie der Chef der alliierten Operationen heute in Brüssel sagte. Wir haben gezielt Kommando- und Kontrolleinrichtungen sowie Kommunikationsanlagen bombardiert. Die getroffenen Anlagen hätten dazu gedient, Angriffe auf die libysche Zivilbevölkerung zu steuern. Das Oberkommando der NATO wirft den Soldaten Gaddafis vor, in der umkämpften Stadt Misrata Heckenschützen auf Moscheedächern zu postieren, sich in Schulen und Krankenhäusern zu verstecken, um gezielt unbeteiligte Zivilisten zu töten. In Tripolis stellte am Nachmittag die Regierung Gaddafi Bedingungen für Hilfslieferungen der Vereinten Nationen. Sie verlangt einen Waffenstillstand und droht. Werden die Helfer von Soldaten begleitet, werden wir das als Invasion ausländischer Truppen betrachten. In Genf kündigte die UN-Organisation für Migration an, heute Nacht ein Schiff vor allem mit medizinischen Hilfsgütern nach Misrata zu schicken. Bereits gestern Nacht hatte ein von den UN gechartertes Schiff etwa 1000 Menschen aus Misrata über das Mittelmeer nach Benghazi im Osten bringen können. Es handelte sich vor allem um ausländische Gastarbeiter, aber auch um Verwundete, darunter ein schwer verletztes Kind. Im Hafen von Misrata warten aber immer noch etwa 4000 Menschen auf ihre Ausschiffung. Auch dafür stockte das Auswärtige Amt in Berlin heute die humanitäre Hilfe für Libyen um rund 2 Millionen Euro auf.
Unser Korrespondent Stefan Buchen hat kurz vor der Sendung eine Einschätzung aus der umkämpften Stadt Misrata überspielt.
Der Panzer- und Raketenbeschuss auf die Stadt Misrata war heute brutaler und heftiger als in den Tagen zuvor. Wir haben Beerdigungen gesehen, die genaue Zahl der Toten und Verletzten kennen wir nicht. Die Lage der eingekesselten Stadt kann man nur noch biblisch beschreiben. Sie ist wund vom Kopf bis zum Fuß, ist nichts Heiles mehr an ihr. Die internationale Staatengemeinschaft muss sich jetzt entscheiden. Will sie sich weiter von Gaddafi politisch vorführen lassen oder will sie energisch eingreifen, um ein Massaker mit tausenden Toten zu verhindern?
Das Regime in Syrien geht weiter mit Gewalt gegen regierungskritische Demonstranten vor. Bei der Auflösung einer Sitzblockade in der Stadt Homs schossen Sicherheitskräfte in die Menge. Ein Demonstrant wurde dabei getötet. Wie angekündigt, hat die Regierung heute nach fast 50 Jahren den Ausnahmezustand aufgehoben. Stattdessen soll ein neues Antiterrorgesetz gelten.
Die syrische Stadt Homs gestern bei Nacht. Die Polizei schießt gezielt auf Demonstranten. Es gibt Tote und Verletzte. Die syrischen Sicherheitskräfte versuchen, den zentralen Platz der Stadt mit Waffengewalt zu räumen. Mehrere tausend Menschen hatten gestern Abend mit einer Sitzblockade auf diesem Platz begonnen und den Rücktritt des syrischen Präsidenten gefordert. Den ganzen Tag dauerten die Demonstrationen an, wie diese schwer zu überprüfenden Videos aus dem Internet zeigen sollen. Die Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen die Protestierenden vor. Bis in die Morgenstunden haben Polizisten Demonstranten gejagt. Seit Ausbruch der Unruhen vor 4 Wochen soll es bis zu 200 Tote gegeben haben. Fast täglich müssen bei den Auseinandersetzungen Getötete beerdigt werden. Das syrische Staatsfernsehen informiert in seinen Nachrichtensendungen heute wieder nicht über die Ziele der Demonstranten. Die nennen sie Terroristen und religiöse Extremisten, die für den Tod von Angehörigen der Polizei und Armee verantwortlich seien. Eine unabhängige Berichterstattung ist nicht möglich in Syrien. Um den Demonstranten entgegenzukommen, hob das Kabinett heute die Notstandsgesetze auf. Das war einer der Kernforderungen des Protests. Gleichzeitig wurde aber bekannt, dass es den Entwurf für ein neues Antiterrorgesetz gibt, nachdem das Demonstrationsrecht und andere Grundrechte nach wie vor eingeschränkt bleiben sollen. Es ist kaum anzunehmen, dass die Oppositionellen sich mit diesen Zugeständnissen zufrieden geben werden.
Im havarierten Atomkraftwerk Fukushima in Japan sollen in den kommenden Monaten Zehntausende Liter radioaktives Wasser abgepumpt werden. Bislang behindern die Wassermassen alle Versuche, das Kühlsystem der Reaktoren wieder in Gang zu bringen. Das verseuchte Wasser wird in eine Auffanganlage geleitet und soll dort gereinigt werden.
Hubschrauber kehren zurück von ihrem Einsatz am AKW. Piloten und Bodenpersonal tragen Anzüge und Masken gegen den radioaktiven Staub. hier im J-Village in Fukushima, dem Basislager für die vielen Helfer. Heute haben die Arbeiter einen großen Schritt nach vorn gemacht. Sie fingen an, hochradioaktiv verseuchtes Wasser aus Reaktor Block 2 abzupumpen. Unsere Vorbereitungen sind endlich abgeschlossen. Von heute an werden wir das Wasser aus den Turbinengebäuden in mehreren Etappen entfernen. Die Arbeiten werden schwierig und langwierig sein. Bis zu 25.000 Tonnen stark strahlendes Wasser haben sich in Reaktor Block 2 angesammelt. Pro Tag lassen sich nur etwa 480 Tonnen abpumpen, zunächst in ein Auffangbecken. Mehr als 2 Monate könnten die Arbeiten dauern. Erst dann können die Helfer das System reparieren, mit dem die Brennstäbe dauerhaft gekühlt werden sollen. Auch in den übrigen Reaktorblöcken hat sich radioaktiv strahlendes Wasser angesammelt, noch einmal etwa 45.000 Tonnen. Wohin mit diesem leichter strahlenden Wasser ist noch offen. Trotzdem, die Lage in den Reaktorblöcken ist jetzt halbwegs stabil. Wir können Wasser hineinspritzen und so die Brennstäbe kühlen. Solange wir das schaffen, wird es auch keine Kernschmelze geben. Die Regierung verbreitet Optimismus. Doch die Helfer in Fukushima dürften wissen, dass der Einsatz am AKW voller Risiken bleibt.
25 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl bekommt die Ukraine internationale Hilfe für den Bau einer neuen Schutzhülle. Bei einer Geberkonferenz in Kiew sagten etwa 50 Staaten Unterstützung zu. Bislang sind rund 550 Millionen Euro zusammengekommen. Nach der Reaktorkatastrophe in der heutigen Ukraine war eilig eine Schutzhülle um den betroffenen Reaktor gebaut worden. Inzwischen haben sich darin Risse und Löcher gebildet.
Ein blauer Teppich erwartete heute Morgen in Kiew die Vertreter aus 50 Staaten. 740 Millionen Euro sollten zusammenkommen, um den Katastrophenreaktor von Tschernobyl langfristig zu sichern. Sowohl der ukrainische Präsident Janukowitsch als auch EU-Kommissionschef Barroso hatten eindringlich zu Großzügigkeit aufgefordert. Am Ende waren es dann doch nur rund 550 Millionen, an denen sich auch die deutsche Bundesregierung beteiligt. Trotzdem gab es auch Kritik an jahrelangen Verzögerungen.
Man soll die Zuversicht nicht aufgeben. Ich habe in meinem Wortbeitrag hier vor der Konferenz noch einmal deutlich angemahnt, dass wir jetzt zügig dazu kommen müssen, auch tatsächlich die notwendigen Bauwerke zu errichten.
25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl läuft den Planern langsam die Zeit davon. Der sogenannte Sarkophag, der damals eilig über dem glühenden Reaktorkern gebaut wurde, droht einzustürzen. Radioaktivität tritt kontinuierlich aus. Jetzt soll eine neue Schutzhülle über den Betonbau gezogen werden, über 100 Meter hoch, 29.000 Tonnen schwer. Auch wenn bisher noch rund 200 Millionen Euro fehlen, so ging die Geberkonferenz heute davon aus, dass die Schutzhülle bis 2015 fertiggestellt wird.
Ob dieses Datum auch eingehalten werden kann, darf bezweifelt werden. Denn in den letzten Jahren war der Bau immer wieder verschoben worden, auch aus technischen Gründen. Kritiker befürchten, dass mit den Beschlüssen von heute ohnehin nur ein Bruchteil der Probleme gelöst werden kann. Eine Vorahnung dafür, was nach der Katastrophe von Fukushima auch auf Japan zukommen könnte.
Die Bundesregierung plant Einschnitte bei den 1-Euro-Jobs. Die staatlichen Gelder, die Gemeinden und Verbände für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bekommen, sollen gekürzt werden. Das Arbeitsministerium geht davon aus, dass viele Arbeitgeber von den Hilfen finanziell profitiert haben. Wohlfahrtsverbände forderten, Hartz-IV-Empfänger bräuchten auch in Zukunft Unterstützung, um auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Auch das sind 1-Euro-Jobs, Kinderbetreuung in sozialen Brennpunkten wie heute Nachmittag in Berlin-Marzahn. Damit haben Arbeitslose zwar wieder eine Aufgabe, das eigentliche Ziel der 1-Euro-Jobs, Menschen wieder fit zu machen für einen regulären Arbeitsplatz, wird dagegen zu selten erreicht. Da die Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften nun aber gerade wieder steigt, will Ministerin von der Leyen aussichtsreiche Arbeitslose von den Hilfstätigkeiten befreien.
Man tut einem Arbeitslosen keinen Gefallen, wenn man ihn in einem 1-Euro-Job parkt, der eigentlich eine Chance hätte auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und deshalb steuern wir jetzt um. Für die richtig schwierigen Fälle wird es auch weiterhin die 1-Euro-Jobs geben.
Für die Vermittler der Jobs, wie etwa Kommunen oder soziale Einrichtungen, heißt es aber in jedem Fall weniger Geld. Der Betrag, den sie pro Vermittlung erhalten, soll auf voraussichtlich 150 Euro gekürzt werden. Die Wohlfahrtsverbände hätten sich ein anderes Signal gewünscht.
Man sollte die Mittel, die da sind, dezentralisieren. Man sollte viel mehr örtliche Budgets einrichten und vor Ort tatsächlich passgenaue Maßnahmen schneidern lassen für die Betroffenen.
Für die SPD sind die Pläne der Bundesarbeitsministerin nichts anderes als Sparen auf Kosten der Arbeitslosen.
Man kann die 1-Euro-Jobs vielleicht nicht gut finden, aber wenn man sie zusammenstreicht, muss man ein anderes Angebot machen.
Spätestens seit der Bundesrechnungshof im vergangenen Herbst die 1-Euro-Jobs erneut kritisiert hatte, war klar, dass Ministerin von der Leyen handeln muss. Aber sie muss offensichtlich auch sparen. Mit deutlich weniger Geld dürften viele Angebote gerade für schwer vermittelbare aber kaum noch zu finanzieren sein. Hier schafft die Ministerin vermutlich ein neues Problem.
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Online-Medien gestärkt. In dem Verfahren ging es um den Bericht eines Internetdienstes über illegale Kopierprogramme. Der Dienst hatte dazu einen Link auf eines dieser Programme veröffentlicht. Mehrere Musikunternehmen kritisierten, der Internetdienst habe damit Verletzungen des Urheberrechts unterstützt. Dem widersprachen die Richter. Der Bericht habe sich kritisch mit dem Kopieren beschäftigt. Außerdem habe der Link den Charakter einer Fußnote gehabt. Er sollte zusätzliche Informationen liefern.
So wahr mir Gott helfe.
Rainer Haseloff ist neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der CDU-Politiker erhielt im ersten Wahlgang im Magdeburger Landtag 57 der 104 abgegebenen Stimmen. Damit konnte Haseloff nicht alle 67 Stimmen seiner schwarz-roten Koalition auf sich vereinen. Der 57-Jährige war bisher Wirtschaftsminister. Jetzt löst er Wolfgang Böhmer ab, der aus Altersgründen nicht mehr für das Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung stand. In der polnischen Hauptstadt Warschau ist heute des Aufstands im jüdischen Ghetto gegen die deutsche Besatzung vor 68 Jahren gedacht worden. Am 19. April 1943 hatten sich die jüdischen Kampforganisationen trotz unzureichender Bewaffnung und zahlenmäßiger Unterlegenheit gegen die SS gestellt. Die wollte das Ghetto räumen und seine Bewohner in Konzentrationslager deportieren. Erst nach mehreren Wochen erbitterter Gefechte gelang es den deutschen Besatzern, den Widerstand der jüdischen Kämpfer zu brechen.
Die Kommunisten in Kuba haben einen neuen Parteichef. Raúl Castro, der Bruder von Fidel Castro, wurde vom Parteitag in Havanna in das Amt gewählt. Nach mehr als 45 Jahren hat Fidel Castro damit nun auch diesen Posten abgegeben, nachdem er sich bereits in den vergangenen 5 Jahren schrittweise aus der Staatsführung zurückgezogen hatte. Am Ende des Parteitags zeigte sich der 84-Jährige überraschend den Delegierten.
Es war wohl der emotionalste Moment des 4-tägigen Parteitags, als der erkrankte Revolutionsführer Fidel Castro in den Kongress einmarschierte. Standing Ovations von den 1000 Delegierten. Der 84-Jährige war fast ein halbes Jahrhundert lang Führer der kommunistischen Partei. Jetzt wurde sein 5 Jahre jüngerer Bruder sein Nachfolger. Wir müssen den Sozialismus verteidigen und weiterentwickeln, damit das kapitalistische System niemals zurückkehrt, so Raúl Castro nach seiner Wahl. Der Parteitag hat Reformen beschlossen, das Politbüro wurde verkleinert, Wirtschaftsreformen verabschiedet. Bis 2015 sollen 1,8 Millionen Angestellte aus dem staatlichen Sektor ihre Arbeit verlieren und in der Privatwirtschaft unterkommen. Dafür dürfen jetzt Kleinunternehmen gegründet werden. Die Regierung hat gute Absichten. Aber, so zweifelt dieser Kubaner, ich kann überhaupt nicht erkennen, wie sie die Lage Kubas mit diesen Maßnahmen verbessern kann. Die Wirtschaftslage ist desaströs, das Land hoch verschuldet. Um der Misere zu entkommen, wurden jetzt 178 selbstständige Berufe offiziell erlaubt. Wie das Betreiben kleiner Verkaufsstände oder Imbissbuden. Die nun verabschiedeten Reformen sind zu wenig. Die Veränderungen werden von alten Pferden gezogen, während sich die Krise in Überschallgeschwindigkeit verschärft. Deswegen sind die Reformen unglücklich und gefährlich zugleich. Verhaltene Reformen sollen nun das Land aus der Krise führen und am Sozialismus wird auch in Zukunft festgehalten.
In der Fußball-Bundesliga geht das große Stühlerücken weiter. Frank Schäfer, Trainer des 1. FC Köln, wird das Team nur noch bis zum Saisonende betreuen. Die Gründe lägen im persönlichen Bereich, sagte Schäfer heute. Wer ihm nachfolgt, ist noch unklar. Offiziell ist jetzt, dass der Coach des FC St. Pauli, Holger Stanislawski, zu 1899 Hoffenheim wechselt. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2014. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. April.
Auch in den kommenden Tagen ändert sich kaum etwas an dem meist sonnigen Wetter in Deutschland. Dafür sorgt das Hoch über der Mitte Europas. Auch mit den Temperaturen geht es Tag für Tag noch etwas aufwärts. Abgesehen von wenigen Wolken, die sich auch noch auflösen, ist es in der Nacht klar. Am Tag dann viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages bilden sich hier und da ein paar Quellwolken. Über dem Südschwarzwald und den Allgäuer Alpen sind einzelne Schauer möglich. Der Wind weht meist nur schwach, er kommt aus Ost bis Südost. Heute Nacht 0 Grad an den Alpen und 11 Grad am Niederrhein. Am Tag teilweise 15 Grad an der See, im Binnenland 20 bis 25 Grad. Am Donnerstag wieder viel Sonne, über den südwestlichen Mittelgebirgen und über den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. Auch am Karfreitag ist es sonnig, über den Bergen in der Südwesthälfte leichtes Schauer- oder Gewitterrisiko. Auch am Samstag viel Sonne und nur vereinzelt Schauer oder Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin Hilferuf aus Libyen, warum die NATO die Zivilisten nicht schützen kann, sowie krank durch Tschernobyl die Langzeitfolgen der Reaktorkatastrophe.